90 Spuren übereinander gelegt.
Sie übertreibt's ja nicht.
Mit Schmetterlingen.
Sail away.
Kolibris.
Sail away.
Und viel, viel Wasser.
Sail away.
Enya. Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er-Podcast. In der letzten Folge haben wir ja einen Rundum-Überblick über die Charts von vor genau 40 Jahren gegeben, Juni 1985. Heute gehen wir in der Zeit etwas weiter und es soll nur um ein einziges Album gehen und um eine Künstlerin. Eine Künstlerin, die sich seit den 80ern ätherisch durch die Musikgeschichte bewegt. Genauso ätherisch wie ein lieber Kollege hier im Podcast immer mal wieder auftaucht. Alex, schön, dass du heute wieder mit am Start bist.
Hallo, jawohl.
Ja, moin.
Schön, wieder zurück im Boys of Summer Studio zu sein.
Ich bin wieder hier in meinem Revier und so weiter.
Genau.
Du hast dir ein Thema gewünscht und da konnte ich nicht Nein sagen.
Da konntest du nicht Nein sagen. Ich sage es voraus, ich habe mir nochmal, ich erfasse ja meinen Musikkonsum rund um die Uhr, egal ob von Schallplatte oder Spotify. Und ich habe mir angeguckt, wir sprechen heute über die Künstlerin, die ich in den letzten 365 Tagen am häufigsten gehört habe, tatsächlich.
Aber nicht live gesehen.
Nicht live gesehen, richtig. Aber was das jetzt natürlich über meinen Seelenzustand aussagt, könnt ihr natürlich bewerten. Ich wiederhole nur dreimal die zwei magischen Worte. Sail away, sail away, sail away. Es geht natürlich um Enya, lieber Eckart. Ich glaube, diese Worte sagen jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin dieses Podcasts was. Und deshalb könnt ihr euch ja auch einfach einmal zurückversetzen. Wo wart ihr? Und Eckart, wo warst du, als du zum ersten Mal Orinoco Flow, Klammer auf, Sail Away, Klammer zu, gehört hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich zu Hause auf dem Sofa. Und ich habe irgendwie Musikfernsehen angeschaut, Formel 1 vielleicht. Und da lief dann Enya, Orinoco Flow, weil sie damit ziemlich hoch in den Charts gelandet war. Und wir haben uns ja schon vorab ein bisschen unterhalten, tatsächlich über Enya, Orinoco Flow. Und du hast vermutet, Junge, du hast die Platte zu Hause.
Du hast ja so einige Platten zu Hause. Das ist ja,
ich habe einige Platten zu Hause. Aber
also, wir reden ja über das Album Watermark, ne, von 1988, das Zweitwerk. Und ich meine, das war ja immerhin ein richtiger Chartstürmer irgendwo zwischen Michael Jackson und Guns N' Roses. Und da habe ich natürlich die Vermutung, dass unser 80er-Komplettierer Eckart das auch da haben könnte. Aber anscheinend lag ich falsch.
Nein, ich habe noch mal recherchiert und zu dem Zeitpunkt habe ich mir Platten gekauft von Abwärts, Saga, Loverboy, Transdance. Ich habe die Toten Hosen live gesehen im Theater und The Bricks. Das wird einem jetzt nichts sagen, aber egal. Enya war auf jeden Fall nicht mit dabei. Und
ich meine, bei Loverboy, wenn du irgendwie das Schlagzeug rausfilterst und so ein bisschen Hall drüber legst, bist du ja fast da, ne? Aber
ja, okay. Natürlich.
Ja, natürlich. Natürlich.
Abwärts.
Ich überlege gerade bei mir, ich war natürlich bekanntlich 1988 noch nicht da, aber
was haben deine Eltern gehört?
Ich glaube nicht, Enya. Aber ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass ich es gehört habe, aber Orinoco Flow wird auf jeden Fall sehr schön auch in der Serie Stromberg gefeatured, wo ein Charakter das sehr zum Leidwesen aller anderen laut hört. Und ich muss sagen, da diese Figur zu dem Zeitpunkt auch sehr christlich angehaucht war, habe ich nicht Sail Away, Sail Away, Sail Away verstanden, sondern Say a prayer, say a prayer, say a prayer.
Es geht um Ernie wahrscheinlich.
Es geht natürlich um Ernie, genau. Ich finde, man kann das bis heute noch hören, aber ich habe natürlich gelernt, dass wir auf dem Orinoco Flow sailen. Man merkt auf jeden Fall da auch schon, die anderen Mitarbeiter sind sehr genervt. Enya kann auch ein Reizthema sein. Und ich glaube, das ist ja so ein guter Ansatz, sich heute damit zu beschäftigen. Ein Austausch über Kitsch, über Guilty Pleasures, über musikalische Qualität von Ambient New Age Musik und ja, die generelle Daseinsberechtigung und den Einfluss vom Album Watermark von Enya, darüber wollen wir heute einmal sprechen.
Wir hatten ja schon in Folge Nummer 44 über Clannad gesprochen und Clannad ist natürlich sehr eng mit Enya verbandelt, familiär. Und da ist es einfach so, ja, die Musik hat einfach was. Und man kann allerdings auch ganz objektiv sagen, manchmal übertreiben sie es einfach so mit der Harmoniesucht, mit Hall und keine Ahnung. Ja?
Also, wenn du jetzt sagst, sie, meinst du aber gleichermaßen Planet und Enya?
Ich glaube, das lag jetzt irgendwie in der Familie, keine Ahnung. Mhm.
Ja, tatsächlich ist das erste Enya-Album, finde ich auch noch sehr an Planet angelehnt. Das ist ursprünglich erschienen unter dem Titel The Kells. Das war so eine Serie oder einem Film?
Das war eine sechsteilige Serie im genau. Fernsehen.
Ja, genau. Ist auch noch sehr daran angelehnt und wurde bei späteren Wiederveröffentlichungen auch nur noch als Enya betitelt, tatsächlich das Album. Man kann aber sagen, dass das ihren Stil definierende Album ist, ganz klar, Watermark, das zweite Album. Und es ist am 19. September 1988 erschienen und wurde in den Zwinker-Zwinker Orinoco Studios in London aufgenommen. Was ich immer spannend finde an Enya ist, dass sie halt nicht nur diese säuselnde Frau über irgendjemand anderes Kompositionen ist. Nein, Enya ist Komponistin, Instrumentalistin und Sängerin in einem. Trotzdem gibt es im Wesentlichen ein Trio um Enya herum. Sie arbeitet nämlich mit der Texterin Roma Ryan zusammen und ihr Mann Nicky Ryan produziert die Musik. Aber er produziert sie nur, er kümmert sich um die Aufnahmen. Er kümmert sich um die verschiedenen Schichten, aber trotzdem.
Diese Dreierkombination, die entstand zu Zeiten von Clannad. Also Enya war Anfang der 80er Jahre mal für etwas kürzere Zeit, ja, war sie Mitglied eigentlich. Es heißt, dass sie auf Wochenbasis bezahlt wurde, also eigentlich gar nicht richtig Mitglied war, sondern ja, wurde als Hired Gun bezeichnet. Und Nicky Ryan und Roma Ryan hat sie dann halt auch zu Zeiten von Clannad kennengelernt. Und die drei haben dann eine WG gegründet, im Grunde genommen. Sie ist dann zu denen gezogen und haben dann halt Enya als Solokünstlerin quasi, wie soll man das sagen, aufgebaut, begleitet, keine Ahnung.
Ich finde begleitet schön, weil es klingt wirklich erstmal so dieses so, ne, groß gemacht, vermarktet, nee. Irgendwas klingt, aber es ist wirklich spannend, wie sie hat eine Texterin und sie hat eine Produzentin und trotzdem ist es ganz klar ihr Werk und ich finde wirklich, dass da gerade auch ihre Qualitäten, man mag den Gesang belächeln, wie man will, was vielleicht auch nicht immer fair ist, aber gerade auch wirklich ihre instrumentalen, ihre arrangierenden Qualitäten, die sollte man da wirklich nicht übersehen, genau.
Genau, und das finde ich ist auch so ein, man sagt das ja immer, das ist so ein Learning quasi, also wenn man sich mit Enya als Künstlerin beschäftigt, dass sie halt sich auch selbst gar nicht in erster Linie als Sängerin sieht, sondern als Komponistin. Und wenn man sieht halt, mit welchem Keyboard fuhr Park, sie im Grunde genommen das Album dann auch aufgenommen hat, es sind ja schon einige. Und das heißt dann halt auch, sie hat Lieblingskeyboards gehabt, einfach so vom Sound her, vielleicht auch vom Handling, keine Ahnung. Und wir gehen, glaube ich, gleich mal die Songs durch und sehen dann halt auch, welche Keyboards sie benutzt hat und warum vielleicht.
Auf jeden Fall. Und ich finde es halt wirklich auch spannend, weil es sind natürlich Keyboards, die wir aus anderen Boys of Summer Folgen und von anderen Künstlerinnen und Künstlern im Grunde auch schon kennen, aber ich würde doch behaupten, stellenweise ganz anders eingesetzt, wirklich so. Und das ist wieder für mich wieder ein Beweis, warum wir diesen Podcast machen, warum die 80er bis heute einfach ein faszinierendes Musikjahrzehnt sind, weil man mit, ja, stellenweise begrenzten Mitteln sehr, sehr unterschiedliche Dinge von Synthpop bis, wie es hier eben heißt, New Age erstellen konnte.
Genau, und Watermark ist natürlich, hat jetzt nichts mit Jan Hammer oder Harald Faltermeier zu tun. Insofern, wie du sagst, ja, wunderbar.
Jan Hammer, kannst du nachher
aussuchen. Jan Hammer.
Du kannst nachher gerne aussuchen, ob du das rausschneidest oder nicht. Jan Hammer, mir war überhaupt nicht klar, was für eine Karriere der vor.
Ja.
Vor dem Zeitalter des Synthesizer hatte. Und ich war neuestens auf einem Konzert von Billy Cobham. Das ist ein 80 Jahre alter Jazz-Rock-Fusion-Schlagzeuger. Und der spielte unter anderem im Mahavishnu Orchestra.
Okay.
Also ganz, sagen wir mal vorsichtig, furchtbare Gniedel-Doodle-Jazz-Fusion-Musik aus den 70ern. Und da spielte ein gewisser Jan Hammer Keyboards noch drauf. Das habe ich doch auch noch mal sehr fasziniert zur Kenntnis genommen. Das vielleicht als kleiner Einschub mit einem Blick auf vergangene Folgen.
Alles klar. Aber wir verlieren uns ein bisschen.
Wir verlieren uns. Wir sind bei Enya, wir sind bei New Age.
Wir wollen uns jetzt in der Musik von Enya verlieren. So ist,
so ist das, genau. Und ich glaube, sowohl Erfolg als auch das streckenweise Belächeln von Kritikern hängt so ein bisschen auch mit so einem Gesamtzeitgeist zusammen, der Ende der 80er vorherrschte. Weil New Age, das ist ja nicht nur Musik, das war ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, Phänomen, was über Wellness, Esoterik, Meditationsmusik und so weiter alles übereinging. Und da dann im Grunde diesen, den wir von Clannad ja kennen, diesen keltischen Sound so in den Mainstream reinzubringen, das ist hier auf jeden Fall objektiv gesagt erstmal gelungen, allein schon in kommerzieller Hinsicht. Wenn wir das vielleicht kurz vorausgreifen können. Also Watermark hat sich bis heute über 11 Millionen Mal verkauft. In Deutschland war es auf Platz 6. Und das hätte man mit solcher Musik vielleicht ein paar Jahre vorher nicht unbedingt denken können.
Na gut, vielleicht noch einen Satz zum Titel Watermark. Watermark ist einmal natürlich das Wasserzeichen. Bei Papier gibt es auch im digitalen Bereich. Es kann allerdings auch die Wasserlinie sein, also zum Beispiel bei Hochwasser. Und wenn wir an Orinoco Flow denken, dann ist das Album natürlich auch voller Wasser oder Wassermetaphorik. Und es beginnt mit Watermark, das Album.
Es beginnt mit Watermark. Es ist relativ traditionell auf den frühen Enya-Alben, dass die immer mit einem häufig nach dem Album betitelten oder andersrum.
Das Album ist nach dem ersten Song
genau, betitelt. Richtig. Genau, auch nach dem ersten Song, der dann aber auch immer ein Instrumentalstück ist. Und ich finde allein Watermark, ich kann das jetzt gar nicht so ausmalen, weil ich ihm nicht gerecht werden würde, aber es ist einfach ein wunderschönes, unkitschiges Klavierstück.
Ja.
Das kann man, glaube ich, einfach mal sagen. Und das führt einen einfach so langsam ins Album rein. Und das tut nicht weh, aber anders als bei anderen Dingen, man könnte es, ich könnte es einfach nicht kitschig nennen. Das kann man bei anderen Sachen vielleicht tun, aber das ist einfach schöne Musik.
Ja, auf jeden Fall. Und wo du sagst jetzt nicht kitschig, dass Prinzessin Diana den Song als ihren Lieblingssong genannt hat oder beziehungsweise bei einem Treffen mit Enya das auch verraten hat, das ist natürlich, das hat auch nichts mit Kitsch zu tun. Überhaupt nicht.
Natürlich nicht.
Ja, wunderschön. Also das heißt, das Album beginnt erstmal mit 2,5 Minuten instrumental.
Genau. Ich glaube, wir müssen ja jetzt nicht zwingend alle 11 Songs der regulären Version durchgehen, aber allein schon Track 2 ist richtig. Ja direkt stimmungsmäßig ein großer Umschwung, Eckart.
Auf jeden Fall. Und mir ist da auf jeden Fall ein Vergleich gekommen, der dir vielleicht gar nicht so präsent sein würde. Aber ich dachte mir, der Song, und zwar Cursum Perficio, ja, das ist lateinisch, bedeutet so viel wie deine Reise endet hier.
Und direkt am zweiten Track, Junge.
Ja, natürlich. Das ist ein Satz, den hatte sie in einer Dokumentation über die amerikanische Schauspielerin Marilyn Monroe gesehen. Die hatte das nämlich auf ihren Türsturz oder auf die Fliesen vor ihrer Haustür geschrieben. Das hat sie dann zu diesem zweiten Song bzw. zu dem Text inspiriert. Und ich dachte, ja, dieser Song, der hätte auch auf einem frühen Dimmu Borgir-Album stehen können. Du musst mal drauf achten. Das ist wirklich
Also jetzt kurze Erklärung, ne? Dimmu Borgir, eine norwegische Black-Metal-Band, die auch dafür bekannt oder unter Elitisten auch dafür verpönt war, dass sie auch zu großen Teilen solche Orchester-Synthesizer in ihre Musik eingebaut haben und denen da auch dann erste Kitsch-Vorwürfe im Grunde kamen. Aber auch eben diese düstere, bedrohliche Seite da mit drin hatten. Und auf ich glaube, Fall. Das ist gerade die Assoziation, ne?
Ja, ja, natürlich, ganz klar. Also, wer hier wen beeinflusst hat, ist ganz klar. Dimmu Borgir natürlich Enya.
Alle überhaupt.
Also, Dimmu Borgir war dann halt ab Mitte der 90er Jahre sehr bekannt. Und wie gesagt, die haben dann halt große Keyboard-Orchestrierungen aufgefahren. Dieser Song hier ist gar nicht so groß orchestriert, das kann man gar nicht sagen. Es ist schon recht bodenständig noch, ja, aber so von der, wie du sagst, ne, auch so ein bisschen düster. Das
ich finde es sogar im Kontrast sehr. Also ich finde, das ist was auf den früheren Enya-Alben immer so wirklich nur so für einen Song pro Album und zwar gerne auch mit lateinischem Titel dann auftaucht. Also 1995 gibt es noch Pax Deorum auf Memory of Trees. Und das ist so eine Seite, die, also das waren ja nie dann Mainstream-Songs, weil, also
genau.
Von dem Album jetzt hier ist ja sowohl Orinoco Flow, auf den wir natürlich später noch kommen, aber auch Watermarks sind bekannte Melodien, aber diese ja, nicht düst, sagen wir, ne, subtil bedrohliche Seite, genau. Ich finde, die ist in der Öffentlichkeit von India vielleicht gar nicht bekannt, ne? Ist das dann, war das dann Marilyn Monroe, war das dann auf ihrer Türschwelle, war das dann ein Mahnmal für Stalker oder was denkst du, wenn das ist, deine Reise endet hier oder was, weil so stelle ich mir das irgendwie gefühlt gerade vor.
Ja, und, gute Frage.
Das würde natürlich zu dieser Bedrohungslage irgendwie auch passen. Aber naja, ich glaube, das ist wie vieles bei India da steht.
Oder ist es einfach nur eine selbstsichere Antwort auf all deine Fragen? Okay, du brauchst das nicht weiterzugehen. Hallo, hier bin ich. On Your Shore.
On Your Shore würde ich dann, um ehrlich zu sein, schon alleine so der Gesangseinsatz, das ist für mich so der erste klassische India-Track, wie man ihn im Kopf hat. Also ich finde ja, ne, ja, man kennt Orinoco Flow, was ja doch sehr, sehr, sehr viel Pep hat für India-Verhältnisse, aber es ist ja, wenn man auch denkt, womit sie später nochmal berühmt geworden ist, oder nochmal so ein Hocherlebte, ist ja ganz extrem, das Lied Only Time, was ja so, ja, nicht zweifelhafte, aber etwas bittere Berühmtheit erlangt hat in Kombination mit Bildern vom 11. September. Und das ist so dieses typische, wo wir auch wieder bei der ganzen Wassermetapher beim Fließen sind, wie Stimmen und Synthesizer, diese Flächen sich gegenseitig umfließen und so ein geborgenen Enya-Vibe irgendwie erzeugen. Und das haben wir jetzt bei der Abfolge von Songs hier, finde ich, zum ersten Mal so richtig klassisch.
Genau, und das war ja wahrscheinlich auch eine Sache, die die drei dann über Jahre dann quasi ausprobiert haben, wie man die Stimme dann quasi als weiteres Instrument noch einsetzen kann, halt mit viel Hall, mit viel verschiedenen Stimmlagen, die Enya dann halt alle selbst eingespielt hat oder eingesungen hat, die dann übereinander gelegt wurden. Und ich finde den Song trotzdem insgesamt noch sehr, sehr, also vergleichsweise traditionell, ne? Wie du sagst irgendwie. Mhm. Du hast sehr flächige, warme Synthesizer und die Stimme, aber auch halt auch sehr viel Hall, ganz klar.
Genau, also ein bisschen über diese, wie man diese Stimmflächen gebaut hat, da würde ich auch gerne später noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Würde aber gerne bei On Your Shore noch ein bisschen vorausgreifen, weil Enyas Karriere ist ja im Grunde immer so ein bisschen auch von einer gewissen Verweigerungshaltung geprägt gewesen. Enya ist nie auf Tour gegangen, Enya ist nicht gerne im Rampenlicht, kaum Interviews. Mittlerweile ist das letzte Album 10 Jahre her und man weiß nicht, kommt noch was, kommt nichts mehr. Sie lebt zurückgezogen in ihrem Schloss in Irland, was sie sich gekauft hat. Also sehr zurückgefahrenes Image. Und auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs wurde sie dann im Grunde auch in den 90er Jahren angefragt, den Titelsong oder ich glaube auch noch mehr Musik für den Titanic-Film zu machen.
Oha.
Wo sie vermutlich schon ablesen ließ, dass das nochmal sehr erfolgreich werden könnte. Und sie hat Nein gesagt.
Wer hat es stattdessen gemacht?
Irgendjemand muss es machen und das hat dann die damals noch ziemlich unbekannte Sängerin Celine Dion übernommen, wo es übrigens den großartigen Werbespruch des Plattenlabels gab: Merken Sie sich den Namen, denn die Stimme werden Sie nie wieder vergessen. Kann man von halten, was man will, aber aus Marketing-Sicht gar nicht so schlecht. Und eins ist ganz klar, der Titanic-Komponist James Horner hätte gerne trotzdem Enya gehabt. Und dieses Lied, was, glaube ich, auch vielen nach den 80ern noch bekannt ist, My Heart Will Go On. Wir sehen Leonardo DiCaprio gerade noch mal
Kate Winslet vorne.
Genau. My Heart Will Go On ist meiner Meinung nach unüberhörbar als Enya-Song geschrieben. Und es ist wirklich schon dieser gesäuselte Anfang. Every night in my dreams. Und tatsächlich finde ich
Alex, dieses, ich habe mich gerade eben in deine Stimme verliebt. Also.
Und das alles ohne Hall. Ja, genau.
Legen wir gleich noch drüber, genau.
Schon allein diese ersten Töne. Das sind ja auch dreimal dieselben Töne. Das erinnert mich schon so an On Your Shore am Anfang oder natürlich andersrum eher noch. Ne? Das sind so gewisse Trademarks. Nur noch ein ganz kurzes Beispiel. Ne? Später Only Time. Es ist ja manchmal auch dieser Mut doch zum Unterkomplexen. Weil, hab mal reine Only Time im Kopf, das ist halt dreimal derselbe stehende Ton. Who can say? Und dann kommt erst irgendwie eine Variation. Das ist ja per se das ist ja keine Melodieabfolge. Das sind einfach nur drei Töne, wo aber jeder Bescheid weiß, was kommt. Finde ich sehr faszinierend. Einfach nur, wo wir jetzt hier gerade bei On Your Shore so stehen geblieben sind. Da steckt vieles der gewohnten, aber auch sehr erfolgreichen Enya-Rezeptur schon drin.
Okay, ja, auf jeden Fall ist das auch ein guter Hinweis, da mal reinzuhören und auch mal auf diese Gemeinsamkeiten zu achten. Spannend, danke Alex.
Gerne.
Storms in Africa, wir gehen weiter. Stürme in Afrika, also das heißt, Enya geht wirklich über den ganzen Globus. Da hat sie einen Synthesizer, einen ihrer Lieblingssynthesizer verwendet, einen Juno 60.
Jawohl.
Was hat sie da eingesetzt? Ein Arpeggiator.
Oh ja, natürlich.
Alex, du hast das jetzt alles gut vorbereitet und du hast jetzt den Arpeggiator mal angeschmissen. Und
richtig. Na, ich überlege gerade, ich habe in irgendeiner Folge schon mal einen Arpeggiator mittelmäßig gut erklärt. Ich würde das jetzt mittlerweile bei den Boys of Summer Hörerinnen und Hörern mal voraussetzen, dass sie Bescheid wissen. Ansonsten kurz Pause-Taste drücken, kurz googeln. Den Arpeggiator finde ich schon mal insofern interessant, weil Enyas Musik hat vieles und sehr viele Spuren, aber in der Regel kein Schlagzeug.
Ja.
Hier und da mal eine Pauke. Und dadurch hat auch vieles kein festes, vorgegebenes Tempo, sondern sie gibt sich ihrem Fluss so hin. Ein Arpeggiator aber natürlich sorgt natürlich für ein festes Tempo und auch für eine gewisse Rhythmusabfolge, für Wiederholungen, für einen gewissen Takt.
Genau, und auf dem Song sind auch Rototoms zu hören, die ein gewisser Chris Hughes eingespielt hat. Der war nämlich Produzent von Tears for Fears früher und er hatte bei Adam and the Ants Schlagzeug gespielt. Mhm. Die waren bekannt dafür, dass sie zwei Schlagzeuger hatten, um wirklich so ein tribales Feeling zu generieren. Das heißt also, Enya hat da einfach auch ein bisschen experimentiert.
Total, ja. Also hier haben wir auf jeden Fall auch noch eine ein bisschen höhere Gastmusikerquote als auf anderen Alben, genau. Aber im Grunde wieder jetzt Song Nummer 4 und es ist schon wieder was anders, kann man so sagen. Ne? Also auch wenn das Album,
ja,
wenn man das Album ja schön nebenbei hören kann und schön durchfließt, ist es halt nicht so, dass man denkt, jetzt ein Song klingt wie der andere so. Das passt hier jetzt schon alleine nicht so drauf.
Genau, also man hat sich ja irgendwie so ein, sage ich jetzt einfach mal, man hat sich so ein Bild aufgebaut von Enya, wie die Musik klingen müsste. Und das kumuliert, glaube ich, wirklich in so einem Idealbild beziehungsweise in so einem Klischee letzten Endes. Aber eigentlich ist das Album doch vielseitiger, als man denkt.
Total, und ich finde, das liegt, dass man das so unterschätzt oder zumindest vereinfacht einschätzt, wie du gerade sagst, liegt auch ein bisschen an ihrer Zurückhaltung. Ja, es ist alles sie und es ist alles sie geschichtet, aber allein schon was den Gesang angeht, sie übertreibt es ja nie. Ich bin der Überzeugung, dass es nicht so einfach ist, das alles so klar zu singen, auch wenn man natürlich unter diesen ganzen Layern nicht jede Feinheit so raushören kann. Was man deutlich hört: es gibt ein wunderbares Werk, was sich mit Enya beschäftigt. Und zwar gibt es vom Verlag Kiepenheuer und Witsch die Kiwi Musikbibliothek, wo Künstler über andere Künstlerinnen oder Künstler, die sie gerne mögen, schreiben. Und da hat der kanadische Pianist und Komponist Chili Gonzalez, der mittlerweile in Köln lebt, eine sehr schöne Lobhymne auf Enya geschrieben. Und also große Empfehlung von unserer Seite. Und er weist unter anderem darauf hin, dass Enya sehr selten einen Vibrato in der Stimme benutzt. Ne? Mhm. Also, dass sie, wenn sie so einen Ton so lange zieht, dann auch so ein bisschen, naja, wie beschreibt man das? Ein Eiern, aber ein bewusstes, so ein bisschen so ein angeberisches Ding. Ne? Ich glaube, viele.
Was wahrscheinlich bei Céline Dion dann eingesetzt wird, oder natürlich.
Bei Céline Dion, aber auch bei den.
Jennifer Rush oder sowas zum Beispiel.
Aber auch bei vielen männlichen, gitarrenlastigeren Bands, die ihr jetzt zuletzt im Podcast besprochen habt, natürlich auch. Ne?
Absolut.
Das ist, also er sagt irgendwie auch, das sei halt eine Technik, die von Opernsängerinnen irgendwie ruiniert wurde auf Dauer. Und da ist auch der schöne Satz, also eine Stimme ohne Vibrato zu singen, lässt die Musik selbst die emotionale Arbeit erledigen. Okay. Also es muss dir nicht so in your face irgendwie gezeigt werden. Und darin steckt auf, kann man sehen, wie man will, aber auf jeden Fall steckt eine gewisse Bescheidenheit darin. Und ich glaube, führt einfach, dass das trägt massiv zu diesem Flussbild bei, ne? Was ich auch meinte, kein Schlagzeug, aber hier und da vielleicht mal eine Pauke, wenn irgendwas konkret ist, aber ein toller Satz noch aus dem Buch, also ein fetter Beat würde bei Enya einfach falsch klingen. Und ich glaube, das kann man so unterschreiben.
Ja, es passt einfach nicht zu der Zurückhaltung. Ne? Also ich glaube, man könnte das auch mit Zurückhaltung, ja. Ne, was du ja auch sagst, also sie legt keinen Wert darauf, auf Tour zu gehen, obwohl sie Angebote hatte, auch später wirklich auch gut bezahlte Angebote, hat sie alles abgelehnt. Sie ist sicherlich auch mal im Fernsehen aufgetreten, auch mit Playback tatsächlich, weil man das einfach so live nicht reproduzieren kann.
Aber immer noch die 80er, ne?
Ja, es ist einfach so und es passt natürlich wirklich zu diesem leicht mystisch angehauchten Wesen von Enya, also zu dieser Zurückhaltung, zu dem nicht im Rampenlicht eigentlich stehen zu wollen. Und insofern, das geht von der Musik bis zur Person.
Auf jeden Fall. Storms in Africa existiert ja auch in zwei Sprachen.
Ja, und Alex, du hast mir schon gezeigt, du besitzt Watermark auf Vinyl.
Ach so, ja.
Und anders als ich habe das Album nicht tatsächlich, du besitzt es als Vinyl. Und sind da denn beide Versionen drauf?
Nein. Hier ist nur die reguläre drauf. Klär mich bitte auf, Eckart. Die reguläre
ist die mit dem englischen Gesang.
Mit dem englischen Gesang, genau. Es ist ja auch, also später hat ja Enya, beziehungsweise nicht Enya, sondern Roma Ryan, ihre Lyrikerin, auch noch eine eigene Fantasiesprache erfunden, die verwendet wird. Das assoziieren manche Leute auch mit ihr. Ist aber auf dem Album tatsächlich noch nicht der Fall. Also hier haben wir tatsächlich, was wir bisher hatten, Englisch, Latein und dann eben Gälisch oder Irisch oder.
Genau.
Du bist der Linguist, ne?
Wie auch ich bin der Linguist, na schön, heißt. Ja. Wunderbar. Sail away, sail away, sail away.
Genau der. Meinst du, es ist schon an der Zeit, einfach mal zum Orinoco-Flow rüber zu hopsen?
Ich würde noch
ein Lied davor?
Ja, ich würde noch tatsächlich einen Song rausnehmen. Also Exile ist der fünfte, okay, den skippen wir jetzt einfach mal. Aber Miss Claire Remembers, das ist der letzte Song auf der A-Seite. Mhm. 2 Minuten instrumental und es ist einfach nur ein schönes, ruhiges Klavierstück. Und wieder, auch hier wieder muss man sagen, es ist gar nicht so verhallt oder so, also eben das, womit man Enya assoziiert, sondern es ist halt wirklich ein sehr, sehr schöner Klaviersong einfach.
Ich finde gerade auf den Klavierstücken, genau wie du gerade sagst, hält sie sich mit dem Hall eigentlich zurück. Ne? Das sind dann eher diese sehr flächigen, wie gesagt, ne, es gibt auch immer auf Enya-Alben Lieder, die haben halt Gesang oder Stimme, aber eben auch keine Texte, wo es halt irgendwie endgültig als Instrument.
Also sie wird den Song sicherlich nicht auf dem Klavier eingespielt haben, das glaube ich nicht. Also sie hatte wahrscheinlich ich will immer sagen, irgendwie ihre Armada an Keyboards oder das ganze Wohnzimmer voll mit Keyboards und ich denke mal, sie wird es dann halt auch auf einem elektronischen Instrument eingespielt haben, aber trotzdem, es klingt vergleichsweise natürlich.
Das Gefühl kommt durch. Also ich sag mal so, was auch immer für ein digitales Keyboard es war auf jeden Fall eine vernünftige Anschlagsdynamik, die im Grunde auch dieses Feeling ihrer Fingerspitzen rüberbringen konnte.
Auf jeden Fall.
Genau, ja. Und nachdem wir dann die A-Seite wieder mit einem, wie wir hier so professionell einordnen, einem einfach schönen Klavierstück beenden, wie wir die A-Seite auch angefangen haben, drehen wir um und es kommt die B-Seite und es kommt natürlich der Oberhammer.
Orinoco Flow, genau. Alex, warst du schon mal am Orinoco?
Weder.
Du als Weitgereister.
Weder im, wo sind wir? In Südamerika.
Südamerika, genau. Venezuela, Orinoco. Mein erster, also ich war selbst noch nie da, aber ich habe den Reisebericht von Alexander von Humboldt gelesen. Er landete irgendwann mit seinem wissenschaftlichen Begleiter Bonpland am Orinoco, an den Katarakten des Orinoco. Und es ist ein reißender Fluss auf jeden Fall, teilweise ein großer Fluss auf jeden Fall. Und das passt vielleicht auch mit diesen Katarakten, also mit diesen Stromschnellen, auch so ein bisschen zum Sound. Alex, was hat Enya da gemacht?
Also, wenn wir nochmal zurückgehen zur angesprochenen Schlagzeuglosigkeit der Musik, Orinoco Flow kommt weitestgehend ohne Percussion-Instrumente aus. Aber hier haben wir es natürlich noch krasser. Wir hatten jetzt vorhin bei einem Song sprachen wir von einem Arpeggiator, aber von einem, der halt in Achteln durchgeht. Ne? Und hier hast du ja wirklich rein. Also das ist ja schon fast progressiv, wirklich. Ja, also für die Musik, es ist ja schon sehr ungewöhnlich und wirklich, es ist ja sehr zackig vorgegeben. Und du siehst auch, also ich glaube, wenn man in einem deutschen Festzelt versuchen würde, das mitzuklatschen, da würden so einige Leute daneben hauen, um echt zu sein, ne?
Oh, okay, ja, okay.
Auf die drei kommst du dann nicht weiter.
Naja, genau. Ich habe schon versagt, auf jeden Fall. Enya hat, wo du sagst, progressiv, sie hat mit diesem Song einen Sound populär gemacht, damit vielleicht auch so einen Synthesizer, der ab Mitte der 80er die modernere Variante vom Yamaha DX7 wurde. Also ein modernerer Synthesizer mit neueren Sounds und auch sehr populär. Und das war nämlich der Roland D50 und der hatte ein Preset. Das ist nämlich genau dieser Sound. Das Preset heißt Pizza Go Go und Alex, worauf spielt das an?
Auf unsere Pizzeria, die wir hier im Ort haben.
Ich fürchte auch.
Nein, das ist der Pizzicato String Sound. Und das soll halt eigentlich gezupfte Saiten darstellen. Ja, also man kennt ja auch so Parts, wenn so Violinistinnen und Violinisten zwischendrin, wenn sie nicht gerade irgendwie eine schöne, sanfte Geigenfläche legen, dann zwischendrin die so einzeln zupfen. Und es ist natürlich wie so häufig die Songs in den großen Synthesizern der 80er Jahre, es ist und bleibt eine Imitation. Ne? Das ist nicht wie was heute aus dem MacBook kommt, dass das irgendwie ein Sample des Originalinstruments ist. Kann hier auch wieder nur aus dem wunderbaren, auch kurzen, gut konsumierbaren Buch von Chili Gonzales reden. Dieser Sound opfert die taktile Menschlichkeit des echten Instruments, indem er die Synthesizer-Kopie nutzt. Und indem ist der Synthesizer vorhersehbar und einheitlich, beständig wie ein treuer Freund. Das finde ich wieder sehr, sehr schön beschrieben. Weil wir kennen das. Ich finde immer ganz, ganz typisch, finde ich, das Ende von Forever Young, von AlphaVille, wenn es zu diesem Trompeten Solo ansetzt. Und es ist fantastisch. Und dein Ohr weiß genau, das ist keine Trompete. Aber wir kennen diesen Trompetensound eines solchen Keyboards. Und dieser D50 Pizzicato, Gonzales sagte, das klänge wie eine miese Nachmache eines Fagotts. Und wie auch immer, es ist einfach schön, wie das Ohr das akzeptiert. Und wie das Ohr, um jetzt wieder mal über eine Gesamtliebe zu den 80er Jahren zu sprechen, das fest einordnet und dass das gewohnt ist, obwohl es einen Namen trägt, der halt nichts damit zu tun hat, ne?
Ja, wobei, ich meine, das hängt dann natürlich auch damit zusammen, wie man geprägt ist. Das heißt, wenn man mit klassischen Instrumenten geprägt ist, dann würde man das wahrscheinlich nicht akzeptieren. Dann würde man sagen, oh, das ist aber eine schlechte Kopie. Mhm. Wenn man das nicht ist, dann ist man vielleicht offener und sagt so, wow, das klingt ja auch total cool. Das klingt so ähnlich wie, aber auf seine Art dann halt auch total originell.
Ja, es ist halt genau, es ist halt eigentlich, ja genau, auf seine Art originell, ganz genau richtig. Weil es ist nicht nah dran genug, als dass es noch wie Imitationen klingen könnte. Sonst ist ganz offensichtlich was anderes. Also ich habe hier auch diesen einigermaßen modernen String-Synthesizer stehen. Der Sekunde.
Ja, oh, jetzt bin ich
gespannt. In der Lead-Section heißen die Sounds Bass, Flute, E-Piano, Organ. Und ich sage dir, nichts davon hat auch nur ansatzweise was mit diesen Instrumenten zu tun. Aber es ist, wie es 80er sozialisierte Ohren gewohnt sind, auf jeden Fall.
Genau, der Yamaha, also wir schweifen jetzt wieder ein bisschen ab, aber der Yamaha DX7, dessen bekanntester Preset zum Beispiel, sollte ja auch eine Kopie vom, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube vom Fender Rhodes E-Piano sein, was so ungefähr klang, aber das war halt so originell, dass eigentlich jede 80er Ballade mit dem Preset aufwartete und das hat dann halt wirklich so eine Eigendynamik entwickelt und hier der Sound, der ist halt auch, also man würde ihn natürlich auch immer mit Enya dann in Verbindung bringen.
Auf jeden Fall. Ja. Es ist halt, also der Song, das finde ich halt eigentlich spannend, weil einerseits assoziiert man mit Enya dieses gesäuselt gehauchte, inhalierte, aber Onoko Flow sticht ja als, glaube ich, ich weiß nicht, wie es gegen Only Time jetzt ankommt, aber mit doch eindeutig bekanntester Song.
Ja.
eigentlich sehr heraus, ne? Und wenn ich jetzt, und es ist ja so ein bisschen, ich glaube, heutzutage würde man das auch ein Meme nennen, vom Prinzip her. Und es ist, also wenn ich halt online lese, eine frühe Version des Songs wiederholt es Sail Away noch exzessiver als jetzt schon.
Sail away, sail away, sail away.
Und das
ohne das Vibrato, dann, ne? Ja, genau.
Genau, ja, genau, ohne Vibrato, ganz wichtig, genau.
Und, aber ich, also ich habe mir den Song jetzt ja nochmal auf deinen Wunsch hin angehört, weil du ja gesagt hast, dein Verlangen, genau, weil du ja sagtest, so, wir müssen über dieses Album sprechen. Und ich hatte halt Enya so als Gesäuse irgendwie im Hinterkopf. Da habe ich mir das angehört, dachte mir so, wow, das ist aber ganz schön zackig. Ja, und auch die das Reimschema, es ist ja wirklich sehr, sehr rhythmisch eigentlich. Also wie der Text aufgebaut ist, das ist sehr, sehr rhythmisch. Und ich hatte mich jetzt mal gefragt, was ist das eigentlich für ein Reimschema? Ich bin nicht so ganz dahinter gekommen.
Eben hast du noch geschmunzelt, als ich meinte, du bist der Linguistiker. Und jetzt endlich mal die Deutsch-LK-Verhältnisse, die ich mir seit jeher wünsche, bitte.
Nee, bei mir gab es keinen Deutsch-LK. Und ich kann dir auch sagen, dass ich bei diesen ganzen Stilmitteln total versagt hatte in der Schule.
Komm, Eckart, Jambus, Trocheus, Dactylus. Nee, komm,
bitte. Also wir sind jetzt, also ich bin jetzt beim Schweifreim rausgekommen, was allerdings auch irgendwie nicht so ganz passt.
Und, wie funktioniert der?
Der funktioniert mit AAB, CCB oder irgendwie so. Ja, aha, also okay. Linguisten, bitte sagt uns, wie es wirklich ist. So ganz hat es nicht hingehauen, auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr rhythmische Sache, eine sehr durchdachte Sache. Ich finde es super originell und halt auch so untypisch für das, was man mit Enya verbindet einfach.
Total. Gleichzeitig wird, glaube ich, auch das Bewusstsein vielleicht da gewesen sein, dass der Song wirklich Qualitäten hat. Der ist ja immerhin auch nach dem Studio in London benannt, wo er entstanden ist. Und von da ist auf jeden Fall auch überliefert, dass es tatsächlich durchaus schwierig zu bearbeiten war und immer wieder Pausen benötigt hat beim Aufnehmen. Es ist wohl ursprünglich aus einem 5-Oktaven-Riff entstanden und dann eben so ein bisschen zusammengepappt worden. Aber ja, ich glaube, man kann davon halten, was man will. Ich glaube, es geht ins Ohr, bleibt im Kopf auf jeden Fall.
Ja.
Und ich wüsste kein Orinoco Flow 2, weder von Enya noch von sonst irgendjemandem so. Also das ist die popkulturelle Relevanz ist auch da. Es ist in jeden Mengen Filmen, Serien, in den Shrek-Filmen sehr, sehr groß gewesen. In der Werbung, und das ist ein Song, der bleibt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und was ich auch total spannend finde, wo du die Entwicklung oder Entstehung des Songs nennst, Enya hatte künstlerische Freiheit. Also sie wurde unter Vertrag genommen von Warner Music, und deren Boss hatte sich quasi schockverliebt in Enya oder in die Musik und hatte ihr künstlerische Freiheit zugesichert. Absolute künstlerische Freiheit und keine Deadlines. Und das war hier tatsächlich dann auch eine Sache, die sich vorteilhaft ausgewirkt hat, weil sie konnte dann auch wirklich die Arbeit nochmal unterbrechen an diesem Song. Das war auch der letzte Song auf dem Album, der entstanden ist. Und sie konnte dann halt wirklich wochenlang nur an diesem Song arbeiten. Und üblicherweise ist das immer ein Nachteil, weil man verliert sich in Studioarbeit und findet einfach nicht den Fokus, und man kennt das von Bands, die müssen eine Deadline haben, ja, sonst finden die immer irgendwas, was sie verbessern können. In diesem Fall hat sich's dann offensichtlich doch noch gelohnt, weil sonst hätten wir Watermark ohne Orinoco Flow vorgefunden und ohne Hitsingle. Wer weiß, was dann passiert wäre.
Wer weiß, ob wir Enya dann überhaupt vorgefunden hätten heute, ja.
Ja, wer weiß, vielleicht hätte Enya dann den Soundtrack zu Titanic.
Stimmt, natürlich,
gemacht.
Genau. Die neue, genau. Merken Sie sich den Namen, die Stimme werden Sie wieder vergessen. vor allem, was du gerade sagst, was die Deadlines und so angeht, es ist ja auch im Grunde immer dieser Fluch eigentlich. Ne? Wie heißt es?
Ja, ja, ja.
Fürs erste Album hast du 3 Jahre Zeit, fürs zweite 3 Monate so in etwa. Und da muss man ganz klar sagen, im Grunde setzt Watermark für den klassischen Enya-Sound, der danach auch einige Alben weiter fortgeführt wurde, ganz klar den Startpunkt auf jeden Fall.
Mhm.
ändert ja so ein klein bisschen an Kraftwerk. Also sie schließt ja erst das Album nicht aus, aber sie hat es immerhin umbenannt.
Trans Europe Express, sail away, sail away, sail away.
Genau das. Irgendwann müssen wir auch nochmal eine Folge machen, wo ich nochmal ein bisschen Live-Berichterstattung von meinen letzten Konzerten mache, unter anderem von Wolfgang Flüher von Kraftwerk. Aber
schön, du hast mir schon Fotos gezeigt schon, genau, oder Filmausschnitte. Genau. Ich fand es sehr interessant.
Aber ich glaube, wir sparen uns das auf. Vielleicht kurzer Hinweis, falls Kraftwerk-Fans zuhören. Wir werden natürlich auch ein bisschen Berichterstattung von der anstehenden Tour im November und Dezember machen. Und dann hören wir uns dazu wieder. Jetzt und heute sind wir bei Enya. Und ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal eine Vokabel aufklären, die wir heute sehr inflationär genutzt haben. Und das ist das Overdubbing. Wir haben von vielen verschiedenen Spuren gesprochen und von einem Teppich, der gewebt wird. Und
vielleicht, ja, aber ist es denn nicht so, dass ein Künstler einfach ins Studio geht, da live die Sachen einspielt und dann ist es fertig? Dann wird es noch gemischt?
Wenn das so wäre, könnte sie ja auch live auftreten.
Nee, genau, also, was macht man beim Overdubbing?
Genau, also genau dieses wochenlange Experimentieren, von dem du gerade im Grunde auch sprachst. Ne? Overdubbing bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass man ein und dieselbe Stimme oder dasselbe Instrument einfach mehrfach nacheinander aufnimmt und dann diese einzelnen Spuren halt einen Gesamtklang ergeben. Enya macht das halt gerade bei ihren Gesangsmelodien, egal ob mit Text oder ohne, ganz oft, dass sie die und dann teilweise Harmonien 10 bis 20 Mal einsingt und die dann übereinander legt. Ne? Und je nachdem braucht man da gar keinen Hall mehr, sondern weil es alles in sich verhallt. Und wo habe ich denn das gefunden? Das Ergebnis ist ein dichter, schwebender Klangteppich, weil sich die leicht unterschiedlichen Nuancen jeder Aufnahme ergänzen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo ich eben meinte, dass vielleicht Enya als Sängerin aber auch hier und da unterschätzt ist, weil man halt nicht immer raushört, wie gut ist die Leistung hier eigentlich gerade, wenn das alles so ineinander webt. Aber da gibt es ja auch Gegenbeispiele, wie wir eben gehört haben, wo man sie sehr klar und deutlich und einzeln raushört. Aber wenn man dann noch so ein bisschen, ne, noch ein bisschen Halt drauf gibt, noch Chorus-Effekte, also Chorus im Grunde wieder eine Verdopplung des Sounds, das Ganze noch ein bisschen räumlicher klingen lässt, dann hat man diesen typischen, vielstimmigen, weichen und fast magischen Enya-Sound, den, für den sie dann am Ende eben doch ganz klar bekannt ist.
Auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch sehr viel Aufwand, das aufzunehmen, weil es muss ja alles hintereinander aufgenommen werden. Und ich habe gelesen, dass teilweise auch 90 Spuren übereinander gelegt wurden und dass Enya und Nicky Ryan teilweise damit unzufrieden waren. Sie haben es dann einfach gelöscht und nochmal von vorn angefangen. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja,
auch also, das ist künstlerische Freiheit, ne?
Ja, genau. Natürlich. Das könnte man natürlich nicht machen, wenn man eine Deadline hat und
genau
der Plattenfirma Bericht erstatten muss.
So, das Album ist jetzt 37 Jahre alt und die Frage ist natürlich, warum lohnt es sich 2025 überhaupt noch über Watermark zu sprechen? Wir haben jetzt viel über Techniken, über Gefühle, über Vielschichtigkeit gesprochen. Eckart, was sagst du, wie zeitlos klingt Watermark für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall ein Album, was man mit der Künstlerin verbindet, ne, mit Enya. Also man würde immer sagen, das ist halt der Enya-Sound. Und somit wäre es natürlich auch irgendwie zeitlos. Ich weiß natürlich, deine Frage zielte auf was anderes ab. Lass mich eine Sache noch sagen. Was mich erstaunt hat, ist, was ich ja auch schon gesagt hatte, wie vielschichtig eigentlich das ganze Album ist und wie überrascht man ist, wenn man sich dann doch noch mal konkret damit beschäftigt, dass halt dieser Enya-Sound, den man auch irgendwie so im Gedächtnis hat, dass der vielleicht einfach so ein, ich weiß nicht, dass der sich vielleicht einfach nur im Gedächtnis so zusammengefügt hat.
Es ist halt trotzdem aus einem Guss eindeutig, ne? Obwohl sehr viel drinsteckt und ich glaube, das ist so, diese Techniken sind, die das Album halt soundmäßig zusammenschweißen. Die Frage ist, für mich klingt immer 80er-Popmusik eher zeitlos, aber Rockbands, die es vor den 80ern schon gab und die dann in die 80er so reingeschlittert sind, klingen manchmal gar nicht so gut gealtert. Auf dieser Skala, was würdest du sagen, wie antiquiert klingt das Album für dich?
Ich finde gar nicht mal so sehr. Wenn man die Synthesizer betrachtet, dann sind es trotzdem sehr, sehr unkitschige, sehr unkritische Sounds auch, die verwendet wurden und Die Frage ist natürlich, kann man das auf das Jahr 1988 datieren? Da würde ich sagen, nee, eigentlich nicht. Also das könnte auch später aufgenommen worden sein. Früher wahrscheinlich nicht.
Früher nicht, aber sie ist natürlich den Sachen auch treu geblieben. Also ich sage ganz ehrlich, ich mag tatsächlich die beiden Alben danach. Das ist einmal von 1991 Shepherd Moons, da ist das Lied Caribbean Blue sehr bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr es was sagt, mit diesem schönen beschwingten Zweidritteltakt. Okay, das ist auf jeden Fall auch eines der bekanntesten Ender-Lieder. Und 95 Memory of Trees, also die drei Alben gehören für mich so ein bisschen zusammen. Und da ist sie im Grunde dem noch ein bisschen treu geblieben. Also ich glaube, den Pizzicato-Sound hören wir nicht wieder. Aber sie hat da eben dann nicht allzu sehr, behaupte ich jetzt mal, auf neue Techniken, auf neue Soundbibliotheken irgendwas umgestellt. Mhm. Und ich glaube, das tat halt gut, dass sie im Grunde die Essenz dieses Sounds, die einfach auf so vielen, was ich eben schon mal meinte, uns aus ganz anderen Arten von Musik, aus Synthpop, aus Rock, aus Filmmusik irgendwas bekannt waren, dass sie es geschafft hat, daraus über diese Aufnahme und Layering und Overdubbing-Techniken sowas Eigenes zu bauen. Ich glaube, das ist wirklich die eigene Leistung dieses Albums, aber auch ihrer weiteren Diskografie. Und ich glaube, die macht es am Ende auch einfach, 2025 immer noch zu einem relevanten Album letzten Endes. Ne? Mhm,
auf jeden Fall. Alex, eine Sache würde ich dich noch fragen. Und zwar, wenn man sich jetzt so das Video anguckt, dann kriegt man natürlich auch so eine Bebilderung quasi mit. Ja? Also wie das Video gestaltet ist. Du siehst natürlich Enya und so weiter, aber du siehst auch ganz Orinoco-like, also den Regenwald mit Kolibris zum Beispiel und so. Ist das nicht so ein bisschen kitschig auch?
Ich finde sehr. Ich finde, also, es ist natürlich
interessant. Ist das guter Kitsch?
Ich glaube nicht. Also, man liest ja, glaube ich, das allein schon im Text ja auch aber hunderte Kilometer zurückgelegt
wird, geografisch,
genau. Ne? Und nein. Das ist dann natürlich alles, jegliche Leichtigkeit, die wir gerade besprochen haben, ist da natürlich unter den damaligen Mühlen kommerzieller Popmusik, in die man natürlich trotzdem noch reingerät am Anfang bei einem Major-Label. Das ist dann wirklich in your face so. Das ist halt so dieses, sie möchte, glaube ich, dass man sich all diese Dinge nach freier Interpretation in seinem Kopf vorstellt beim Hören, wenn man die Augen schließt. Und das ist halt ganz klar. Da wird halt eine Deutungshoheit erhoben. So, das musst du sehen, das musst du fühlen. Das macht es dann auch ganz schnell wieder zu einem Zeitdokument und zu, ist das so toll gealtert? Naja, das ist schon so richtig 80er jetzt, ne?
Ja. Wobei du sagst, ne, also bei Orinoco Flow legt man schon, ich weiß nicht, tausende Meilen zurück auf der Landkarte und insgesamt hast du da natürlich auch wirklich so eine ganze Bandbreite. Also du hast dann natürlich irgendwie die Shores, also die Gestaden der Heimat, Irland und dann geht's halt weiter nach Afrika, dann hast du Orinoco Flow, Südamerika, dann hast du wieder so Longships, was sich dann auf die Wikinger-Schiffe bezieht und ganz spannende Sache. Also es geht natürlich auch in den Texten und in den Thematiken, die ja nicht immer in den Texten dann gemündet sind, weil viele Sachen sind ja einfach instrumental, aber auch thematisch ist das Album natürlich umspannt es dann ja auch schon sehr, sehr viele unterschiedliche Themen und vielleicht auch ein bisschen viel, ich weiß nicht.
Das stimmt schon. Es öffnet halt aber so ein großes, abstraktes Feld, was dieses Reisen, was dieses Urzeitliche angeht und so. Das finde ich ganz spannend. Es kommt, ich finde, so 12 Jahre nach Watermark kommt es eigentlich da an, wo es hingehört. Und ich finde, das ist, glaube ich, wenn wir jetzt mit Orinoco Flow und Only Time von den größten Enya-Songs sprechen, dann kommt, glaube ich, danach das Lied May It Be, weil Enya ist dann später doch noch für einen Film-Soundtrack schwach geworden, und zwar für den ersten Herr-der-Ringe-Film,
okay,
wo sie das Endlied singt. Und ich muss da sagen, diese elbische Leichtigkeit und dieses Voraussehen einer ungewissen Zukunft in Mittelerde und so weiter, das passt halt, und da muss ich jetzt mal sehr unverblümt, unenjahrhaft reden, wie Arsch auf Eimer doch wirklich. Und ich glaube, dass das stand hier, glaube ich, auch nochmal deutlich besser als die im Prunk untergehende Titanic. Und das passt auch dazu. Also das Album wird ja auch wirklich heute noch in Hi-Fi-Kreisen für seinen airy, open, spacious Sound sehr geschätzt. Und wie gesagt, ich glaube, damit hat es sich verdient, dass wir 2025 noch über Watermark reden. Jetzt natürlich meine abschließende Frage, bevor wir zum Ende kommen. Eckhardt, kaufst du es dir denn jetzt?
Ja, aber nur als Vinyl und nur, wenn African Drums Part 2 mit dabei ist. Natürlich. Alex, ich versichere dir, ich kauf's mir jetzt.
Dann hat diese ganze Folge doch schon mal einen Zweck erfüllt. Und ich hoffe, dass wir nicht nur Eckhardt, sondern auch euch, die uns heute zugehört habt, nochmal für dieses wunderbare Album begeistern konnten.
Genau, ich würde da nämlich auch noch diesen Kreis schließen tatsächlich zu Clannad. Also wie gesagt, ich bin ja eher von Clannad dann so reingewachsen. Und das so im Gesamtbild zu sehen, das finde ich dann halt auch noch sehr spannend, wie sich dann das quasi beides entwickelt hat.
So ist das, genau. Die Clannad-Folge, Folge 44. Wenn euch das hier heute gefallen hat, dann hört auch da noch mal rein. Ich gebe auch gerne noch mal den Tipp für das Buch Chilly Gonzales über Enya, wenn ihr euch ein bisschen weiter reindenken wollt und die Musik vielleicht noch ein bisschen mehr in ihre Einzelteile zerpflücken wollt. Und bis dahin gibt es auf jeden Fall wieder neues Futter von und mit den Boys of Summer. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Wenn ihr wollt, dass auch wir noch mehr Zeit und Mittel haben, Musik in ihre Bestandteile zu zerpflücken und weiter über eure Lieblingsdekade der Musik sprechen können, dann könnt ihr uns unterstützen mit einem kleinen Obolus auf Patreon. Schauen einfach mal rein, patreon.com/boysofsummerpodcast. Und unter demselben Handle findet ihr uns natürlich auf Instagram und auf Facebook, wo ihr uns immer schreiben könnt. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Vorschläge, Drohungen nicht, aber genau, wenn ihr irgendwas in die Richtung habt, freuen wir uns sehr, von euch zu hören.
Jawohl, und mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Playlists auf Spotify und YouTube, wo ihr die Longships und die Storms of Africa anhören könnt und wo wir auf YouTube natürlich auch das Video von Orinoco Flow einbinden werden. Mit Schmetterlingen, Kolibris und viel, viel Wasser. Und solltet ihr Piranhas entdecken, dann läuft vielleicht schon das nächste Video. Also, habt Spaß mit der Musik von Enya und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder mit einem neuen Thema hier im Boys of Summer Podcast. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.